Stell dir vor, du verkaufst dein Haus und bekommst 2 Wochen vor dem Notartermin einen Anruf. Die Bank des Käufers hat nachgerechnet und kommt auf 35 Quadratmeter Wohnfläche weniger, als in deinem Exposé steht. Plötzlich steht nicht nur der Preis zur Debatte, sondern die gesamte Finanzierung. Genau darum geht es heute. Herzlich willkommen bei Stressfreie Immobilien verkaufen, kaufen. Mein Name ist Philipp Hildebrand, ich bin Inhaber von Visale Immobilien, Makler und Sachverständiger. Ich bin einer der meistgehörten Stimmen, wenn es um den Verkauf und Kauf von privaten Immobilien geht. Und auch mit diesem Podcast helfe ich tagtäglich unzähligen Verkäufern und Käufern. Das zeigen nicht nur unzählige Feedbacks, die ich erhalte, sondern auch die Statistik. Der Podcast hat schon weit über 100.000 Downloads. Heute wird es sehr konkret und sehr praktisch. Für viele wird es vermutlich auch ein bisschen unangenehm. Denn die Wohnfläche ist eine der Zahlen, die in fast jedem Exposé steht, die aber fast nie hinterfragt wird und die erschreckend oft falsch ist. Wir schauen uns an, wie richtig gerechnet wird, wo die typischen Fallen liegen und warum du beim Verkauf eine Berechnung von einer Fachperson benötigst und was die kostenlosen Rechner aus dem Internet wirklich taugen. Los geht's!
Stressfrei Immobilien verkaufen und kaufen. Der Podcast von Visalo Immobilien mit Philipp Hildebrand.
Fangen wir mit einer Frage an, die du dir vielleicht jetzt gerade selbst stellst. Woher weißt du eigentlich, wie groß dein Haus oder deine Wohnung wirklich ist? Bei den allermeisten Eigentümern kommt die Zahl aus einer von 3 Quellen. Erstens aus dem alten Exposé, mit dem du die Immobilie damals selbst gekauft hast. Zweitens aus den Bauunterlagen, aus der Bauzeichnung oder dem Bauantrag. Und drittens aus der eigenen Erinnerung. Das waren doch immer so 160 Quadratmeter. Das Problem ist, keine dieser 3 Quellen ist automatisch eine korrekte Wohnflächenberechnung. Das alte Exposé kann denselben Fehler enthalten, den du jetzt weitergibst. Die Bauzeichnungen weisen oft die Grundflächen aus. Und Grundfläche ist eben nicht Wohnfläche. Ja, und die Erinnerung, naja. Dazu kommt, es gibt in Deutschland nicht die eine Wohnfläche. Es gibt mehr Rechenmethoden, die zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen führen. Legal, korrekt und trotzdem meilenweit auseinander. Und genau das schauen wir uns an. Im nächsten Kapitel erklären wir, nach welchen Spielregeln überhaupt gespielt wird. Das Regelwerk, an dem sich in Deutschland praktisch alles orientiert, was mit Wohnraum zu tun hat, heißt Wohnflächenverordnung, kurz WoFiV. Die gilt streng genommen nur für öffentlich geförderten Wohnraum. Aber sie hat sich als der Standard durchgesetzt. Mietrecht, Immobilienbewertung, Banken, Gutachter, alle rechnen faktisch danach. Vor 2004 gab es die 2. Berechnungsverordnung, die ähnlich funktionierte. Wenn du also eine sehr alte Berechnung in deinen Unterlagen hast, kann sie nach diesem älteren Regelwerk erstellt worden sein. Das zentrale Prinzip der Wohnflächenverordnung ist einfach. Es zählt nur das, was wirklich zum Wohnen taugt. Und dabei spielt die Raumhöhe eine wichtige Rolle. Die Regel lautet, alles, was mindestens 2 Meter hoch ist, zählt zu 100%. Alles, was zwischen 1 Meter und knapp unter 2 Meter zählt, zählt zur Hälfte. Und alles unter 1 Meter Höhe zählt gar nicht. Dazu kommen noch ein paar Detailregeln, die in der Praxis kaum jemand kennt. Fenster und Wandnischen zählen nur mit, wenn sie bis zum Boden reichen und mindestens 13 cm tief sind. Türnischen zählen grundsätzlich nicht. Schornsteine, Vormauern und freistehende Pfeiler werden abgezogen, wenn sie über 1,5 Meter hoch sind und mehr als 1/10 Quadratmeter Grundfläche haben. Fußleisten werden dagegen nicht abgezogen. Klingt kleinteilig, ist es auch. Und genau deshalb kommen Laien und Fachleute so oft zu unterschiedlichen Ergebnissen. Aber die wirklich großen Abweichungen entstehen woanders. Bei 4 Bauteilen, über die ich mich in meiner Arbeit als Sachverständiger fast wöchentlich mit jemandem unterhalte. Und die schauen wir uns jetzt einzeln an. Erstens die Dachschräge. Das ist mit Abstand der größte Posten. Nimm ein ausgebautes Dachgeschoss mit 78 Quadratmetern Grundfläche. Davon liegen vielleicht 12 Quadratmeter unter 1 Meter Höhe. Die fallen komplett raus. Weitere 20 Quadratmeter liegen zwischen 1 und 2 Metern. Die zählen zur Hälfte, entsprechen also 10 Quadratmeter. Bleiben also 46 Quadratmeter mit voller Höhe. Macht in Summe 56 Quadratmetern Wohnfläche statt 78. 22 Quadratmeter fallen also weg und zwar völlig zu Recht. Zweitens der Balkon, die Loggia oder die Dachterrasse. Hier geht es wie folgt. In der Regel zu 1/4, höchstens zur Hälfte. Die Hälfte ist dabei die Ausnahme und muss begründet werden, sei es durch eine besonders hochwertige Ausstattung oder eine herausragende Lage. Ein normaler Balkon mit 10 Quadratmetern bringt dir also 2,5 Quadratmeter Wohnfläche, nicht 10 und auch nicht 5. Drittens, der Keller. Und hier wird es für viele Eigentümer wirklich schmerzhaft. Kellerräume zählen nicht zur Wohnfläche. Und auch nicht der schön ausgebaute Hobbyraum, auch nicht die Sauna, auch nicht das Gästezimmer im Souterrain, das vielleicht gar nicht da sein dürfte. Der einzige Weg, wie ein Raum im Untergeschoss zur Wohnfläche werden kann, ist, wenn er baurechtlich als Aufenthaltsraum genehmigt worden ist, mit ausreichender Höhe, Tageslichtbelüftung und gegebenenfalls Rettungsweg. Ein Raum, den du selbst zum Wohnen ausgebaut hast, ist es eben nicht automatisch. Und viertens, der Wintergarten. Hier gilt eine simple Faustregel. Beheizt zählt er voll, unbeheizt zählt er zur Hälfte. Und ein unbeheizter Wintergarten mit 12 Quadratmetern bringt dir also 6. Rechnen wir das einmal zusammen. Ein Haus, Baujahr Ende der 70er, Erdgeschoss 78 Quadratmeter, Dachgeschoss 78 Quadratmeter, Grundfläche, Balkon 10, unbeheizter Wintergarten 12, ausgebauter Keller 70, im alten Exposé-Stand 178 Quadratmeter. Nach Wohnflächenverordnung sind es 78 plus 56 plus 2,5 plus 6, macht 142,5 Quadratmeter. Eine Differenz von 35,5 Quadratmetern. Beim Quadratmeterpreis von 3.200 Euro sind das 113.000 Euro. Merkst du, warum das kein Detailthema ist? Und jetzt kommt der Punkt, an dem viele endgültig durcheinander kommen. Denn es gibt eine zweite Norm und die rechnet komplett anders. Darum geht es im nächsten Kapitel. Neben der Wohnflächenverordnung gibt es auch noch die DIN 277. Die kennst du vielleicht aus dem Neubauexposé oder aus Unterlagen vom Architekten. Und sie ist der Grund, warum manche Immobilien erstaunlich groß wirken. Die DIN 277 wurde für einen ganz anderen Zweck entwickelt. Für die Kostenermittlung im Bauwesen. Wenn ein Architekt kalkulieren will, was ein Gebäude kostet, interessiert ihn jeder Quadratmeter Boden, den er bauen muss. Egal, ob da steht, da jemand wohnt oder ob da der Heizkessel steht. Und deshalb kennt die DIN 277 die Kürzung der Wohnflächenverordnung nicht. Es gibt keine Reduzierung wegen Dachschrägen. Der Keller zählt mit, der Heizungsraum zählt mit, das Treppenhaus zählt mit, als Verkehrsfläche. Balkone, Terrassen werden nicht gekürzt, sondern separat ausgewiesen. Nehmen wir unser Beispielhaus von eben. Nach Wohnflächenverordnung 142,5 Quadratmeter. Nach DIN 277, wenn du Keller und alle Nebenflächen mitnimmst, landest du schnell bei 240. Beide Zahlen sind rechnerisch korrekt, aber nur einer davon beschreibt, was ein Käufer unter der Wohnfläche versteht. Und das ist der Kern des Problems. Wenn in einem Exposé einfach nur 230 Quadratmeter steht, ohne Angabe der Berechnungsgrundlage, dann weiß niemand, was gemeint ist. Wenn du ein Immobilie kaufst, ist das eine der Fragen, die du zwingend stellen solltest. Wir haben in der Folge 130, Immobilienbesichtigung, diese Fragen musst du stellen, ausführlich darüber gesprochen, welche Fragen bei der Besichtigung wirklich weiterhelfen. Was das im Verkaufsprozess wirklich auslöst, klären wir jetzt. Die Wohnfläche ist im Verkauf keine Randnotiz. Sie ist die Bezugsgröße für fast alles. Sie bestimmt den Angebotspreis, weil du und dein Makler in Euro pro Quadratmeter denken. Sie bestimmt den Vergleich mit anderen Objekten am Markt. Sie steht im Exposé, in den Portalen und oft im Kaufvertrag. Und sie ist die Grundlage für die Wertermittlung. Wie eine saubere Bewertung durch einen Sachverständigen abläuft, haben wir in Folge 96 Immobilienbewertung durch Sachverständige erläutert. Da wird auch klar, warum die Fläche der Ausgangspunkt jeder Bewertung ist. Wenn die Zahl zu hoch ist, passiert typischerweise Folgendes. Dein Objekt sieht im Vergleich zu ähnlichen Immobilien überteuert aus. Der Quadratmeterpreis rechnet sich schlecht. Es kommen wenige Anfragen. Und wenn dann doch ein Käufer da ist, fällt spätestens bei der Bankprüfung auf, dass die Fläche nicht stimmt. Dann verhandelt der Käufer nach, aus einer sehr starken Position heraus, oder er springt ab. Und wenn die Zahl zu niedrig ist, dann verschenkst du bares Geld. Ich sehe das regelmäßig bei Häusern, in denen ein Wintergarten oder ein nachträglich beheizter Anbau nie in die Berechnung aufgenommen worden ist. Ein Hinweis zur Rechtslage. Und da halte ich mich bewusst kurz, weil das ein Thema für Juristen ist. Für im Mietrecht gibt es eine bekannte 10%-Grenze für Flächenabweichung. Im Kaufrecht ist die Lage anders und deutlich komplexer. Da kommt es unter anderem darauf an, was genau im Kaufvertrag steht und ob eine Fläche ausdrücklich zugesichert wurde. Wenn du in so einer Situation steckst, sprich mit einem Rechtsanwalt. Was ich aus Praxis sagen kann, der Streit darüber ist teuer, langwierig und in 99 von 100 Fällen vermeidbar. Womit wir bei der Instanz sind, an der es fast immer aufliegt, der Bank. Das ist der Punkt, den ich mit Verkäufern am häufigsten bespreche. und der viel überrascht. Wenn dein Verkäufer eine Finanzierung braucht, und das ist der Regelfall, dann prüft seine Bank die Immobilie. Sie ermittelt den eigenen Wert, den Beleihungswert, und der ist die Grundlage dafür, wie viel Geld sie überhaupt herausgibt. Und die zentrale Eingangsgröße dieser Berechnung ist, richtig, die Wohnfläche. Und hier gilt, eine Wohnflächenberechnung, die du selbst mit einem Zollstock und einem Blatt Papier erstellt hast, wird die Bank in aller Regel nicht akzeptieren. Nicht, weil sie dir unterstellt, dass du schummelst, sondern weil sie ein Dokument braucht, für das jemand mit fachlicher Qualifikation gerade steht. Das heißt in der Praxis, eine Berechnung von einem Sachverständigen oder von einem Architekten mit Unterschrift und Stempel. Alternativ akzeptieren manche Banken auch die geprüften Bauunterlagen, wenn dort eine Wohnflächenberechnung enthalten ist und der Bau auch so ausgeführt wurde. Wie stark die Bank am Ende auf diesen Wert reagiert, haben wir in Folge 165 Beleihungswertverstehen ausführlich erklärt. Das ist die perfekte Ergänzung zu dieser Folge, wenn du wissen willst, was bei der Bank hinter den Kulissen passiert. Ganz wichtig, damit hier kein falscher Eindruck entsteht. Du kannst und sollst absolut selbst nachmessen. Für dich zur eigenen Orientierung, um zu prüfen, ob die Zahl in deinen Unterlagen überhaupt plausibel ist. Das ist sinnvoll, das kostet nichts und das schützt dich vor bösen Überraschungen. Aber im Verkaufsprozess ist die eigene Rechnung eine Vorprüfung, kein Dokument. Für das Dokument brauchst du eine Fachperson. Und weil wir gerade bei der Vorprüfung sind, es gibt unzählige kostenlose Wohnflächenrechner. Was die taugen, das klären wir jetzt. Tippe Wohnfläche berechnen bei Google ein und du bekommst Dutzende Tools. Du gibst Raumbreite, Raumlänge und ein paar Angaben zur Dachschräge ein und am Ende steht eine Zahl. Erstmal das Positive. Für eine Ersteinschätzung sind diese Rechner brauchbar. Wenn du herausfinden willst, ob die 178 Quadratmeter aus deinem alten Exposé grob stimmen können oder ob da eher 140 rauskommen, dann leistet so ein Tool eine gute Arbeit. Als Plausibilitätscheck ja, unbedingt. Aber jetzt die entscheidende Einordnung. Und die ist eindeutig. Kein einziger dieser kostenlosen Online-Rechner erzeugt ein offiziell anerkanntes Ergebnis. Keine Bank akzeptiert einen Ausdruck von einer Webseite. Kein Gericht, kein Gutachter und auch kein Notar. Und das hat gute Gründe. Erstens, hinter dem Ergebnis steht keine Person, die haftet. Genau das ist aber der eigentliche Wert einer Sachverständigenberechnung. Da unterschreibt jemand mit einer Berufshaftpflicht dahinter. Zweitens, die Tools rechnen nur mit dem, was du eingibst. Sie sehen keine Nische, kein Erker, keinen Schornstein, keinen halbgeschlossenen Übergang zum Wintergarten. Und sie können nicht beurteilen, ob dein Wintergarten baurechtlich ein Aufenthaltsraum ist. Das steht in keiner Eingabemaske. Das steht in der Baugenehmigung. Drittens, viele Tools legen ihre Rechenlogik auch gar nicht offen. Du weißt nicht, ob nach Wohnflächenverordnung oder nach DIN 270 gerechnet worden ist. Und damit ist die Zahl im Zweifel wertlos. Mein klarer Rat: Nutze so einen kostenlosen Rechner für dich. Nutze sie, um ein Gefühl zu bekommen und um Fragen stellen zu können. Aber nutze sie nie als Grundlage für eine Preisfindung oder für ein Exposé. Was du stattdessen tun solltest, das fasse ich im letzten Kapitel zusammen. Deine Vorgehensweise in 5 Schritten. Erstens, hol dir deine Unterlagen raus. Bauzeichnung, Baugenehmigung, altes Exposé, Kaufvertrag, Teilungserklärung. Und prüfe, ob überhaupt eine Wohnflächenberechnung existiert. Und wenn ja, nach welcher Methode gerechnet worden ist. Steht das nicht dabei, ist die Zahl mit Vorsicht zu genießen. Zweitens, mach deine eigene Grobprüfung. Zollstock oder Laserentfernungsmesser und dann Raum für Raum und bei Dachschrägen unbedingt den 1 Meter und die 2 Meter Linie am Boden markieren. So bekommst du innerhalb von 2 Stunden ein realistisches Gefühl. Drittens, vergleiche das Ergebnis mit deiner offiziellen Zahl. Weicht es um mehr als 3-5% ab, hast du Klärungsbedarf. Viertens, beauftrage vor dem Verkaufsstart eine Wohnflächenberechnung durch einen Sachverständigen oder Architekten. Das kostet je nach Objektgröße einen überschaubaren 3-stelligen Betrag und ist eine der günstigsten Absicherungen im gesamten Verkaufsprozess. Du bekommst ein Dokument, das bei der Bank durchgeht, das im Kaufvertrag Bestand hat und mit dem du bei der Preisverhandlung auf festem Boden stehst. Fünftens, kommuniziere die Grundlage transparent. Schreib im Exposé, nach welcher Methode gerechnet wurde und von wem. Das wird professionell, verhindert Diskussionen und nimmt dem Käufer ein Argument aus der Hand, bevor er es überhaupt findet. Und wenn dich grundsätzlich beschäftigt, wie viel Quadratmeter man eigentlich zum Leben braucht und ob mehr Quadratmeter automatisch besser sind, dann hört in die Folge 134, wie viel Quadratmeter braucht man, mal rein. Das ist eine spannende Gegenperspektive zu dem, was wir heute besprochen haben. Übrigens, wenn du den Verkauf deiner Immobilie planst und dabei nichts dem Zufall überlassen willst, dann sprich mit uns. Wir begleiten dich von der ersten Einschätzung bis zur Schlüsselübergabe. sagen dir ehrlich, wo deine Immobilie steht und sorgen dafür, dass die Zahlen im Exposé auch der Prüfung durch die Bank standhalten. Fordere dazu einfach dein unverbindliches Beratungsgespräch an. Für Immobilien in unserem Einzugsgebiet Schleswig-Holstein und Hamburg bieten wir dir zusätzlich eine kostenfreie Immobilienbewertung an. Ruf uns einfach an 04101 854 5454 oder schreib uns eine E-Mail an info@visalo-immobilien.de. Wir freuen uns auf dich. Das war's für heute. Die Wohnfläche ist einer dieser Zahlen, die alle für selbstverständlich halten und die genau deshalb so oft für Ärger sorgt. Wenn du eine einzige Sache aus dieser Folge mitnehmen willst, dann diese. Prüf deine Quadratmeter, bevor es ein Käufer oder eine Bank für dich tut. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und lass mir gerne eine Bewertung da. Das hilft anderen Eigentümern und Käufern, diesen Podcast zu finden. Und wenn du dich mit mir vernetzen möchtest, du findest mich auf LinkedIn. Den Link zu meinem Profil habe ich dir in die Shownotes gepackt. Mein Name ist Philipp Hildebrand von Visalo Immobilien. Bleib entspannt, bleib informiert und wir hören uns wieder am kommenden Donnerstag.